Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Nahost, Papst beharrt auf Zwei-Staaten-Lösung. Leben und Tod in Rafah, Baby einer getöteten Frau geboren. Und kein gutes Licht auf Großbritannien. So reagiert das katholische Hilfswerk CAFOT auf die Ruanda-Entscheidung in Westminster. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Papst Franziskus hat bei seiner Generalaudienz an diesem Mittwoch eindringlich zum Gebet um Frieden aufgerufen. Namentlich erwähnte er dabei die Ukraine und Myanmar, während er erneut auf die Zwei-Staaten-Lösung für eine Befriedung des Nahostkonfliktes hinwies. Wie mittlerweile üblich bat Franziskus am Ende seiner Generalaudienz in den Grüßen auf Italienisch um Frieden in Krisengebieten, darunter auch Myanmar und andere Länder, die sich im Krieg befinden.
Poi il pensiero va alla martoriata Ucraina.
Mein Gedanke geht zur gemarterten Ukraine, zu Palästina, zu Israel, zu Myanmar, die im Krieg sind, und vielen anderen Ländern. Der Krieg ist immer eine Niederlage. Und die am meisten daran verdienen, sind die Waffenfabrikanten. Bitte beten wir für den Frieden. Beten wir für die gemarterte Ukraine. Sie leidet so sehr. Die jungen Soldaten, die zum Sterben gehen, beten wir. Anschließend verwies er auch auf den nicht nachlassenden Konflikt im Heiligen Land, wobei er erneut die vom Heiligen Stuhl favorisierte Zwei-Staaten-Lösung hervorhob. Und beten wir auch für den Nahen Osten, für Gaza. Man leidet so sehr dort im Krieg. Für den Frieden zwischen Palästina und Israel, damit es zwei Staaten seien, frei und mit guten Beziehungen. Beten wir für den Frieden. Mehr zur Generalaudienz hören Sie am Schluss dieser Sendung. Wir bleiben aber beim Thema Nahost. Nach 200 Tagen Krieg im Heiligen Land äußert sich der lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, im Interview mit den Vatikanmedien. Für ihn ist die Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg für einen dauerhaften Frieden, für einen Frieden, der nicht von oben ausgehandelt werden kann.
In dem langen Interview mit unserem Korrespondenten in Jerusalem erinnert Kardinal Pizzaballa daran, dass er bereits seit 34 Jahren im Heiligen Land lebt, welches ihm mittlerweile zur Heimat geworden ist. Doch der aktuelle Kriegsausbruch habe auch die Menschen, die an vereinzelte Scharmützel zwischen Israelis und Palästinensern gewohnt waren, geschockt, während die Ungewissheit über den Ausgang der Situation nach wie vor anhalte. Ich habe viele Kriege, Intifadas, Zusammenstöße und so weiter erlebt. Aber ich habe keinen Zweifel. Dies ist die schwierigste Prüfung, die wir je zu bestehen hatten. Die Ungewissheit besteht nun darin, wie lange dieser Krieg andauern wird. Und noch mehr darin, was als nächstes passieren wird. Denn eines ist sicher, nichts wird mehr so sein wie vorher. Und ich spreche nicht nur von der Politik. Ich denke an jeden Einzelnen von uns. Dieser Krieg wird uns alle verändern. Es wird lange dauern, bis er verarbeitet ist. Für ihn sei ein Ausweg aus diesem Drama nur dann möglich, wenn man den Dialog mit dem anderen suche und auch dessen Schmerz als berechtigt anerkenne, so der lateinische Patriarch von Jerusalem. In diesem Land hat in der Vergangenheit jemand Mutigeres den politischen Weg des Friedens versucht. Aber es waren immer Versuche, die von oben nach unten verliefen. Vereinbarungen, Verhandlungen, Kompromisse. Sie sind alle kläglich gescheitert. Denken Sie zum Beispiel an Oslo. Es ist also an der Zeit, die Richtung umzukehren und einen Weg einzuschlagen, der von unten nach oben führt. Ich wiederhole, es wird anstrengend sein, aber ich sehe keinen anderen Weg. Schließlich seien die Gründe für den Konflikt äußerst komplex und in Jahrzehnten geschichtet, gibt Pizzaballa zu bedenken. Dieses Bewusstsein müsse auch Auswirkungen auf die Lesart des Konfliktes im Westen haben, wo derzeit oftmals eine törichte und auch gefährliche Polarisierung zu beobachten sei. Es ist falsch, den israelisch-palästinensischen Konflikt mit dem Geist eines Fußballderbys zu behandeln. Auch im Westen besteht die Notwendigkeit, miteinander zu reden, sich zu konfrontieren, sich zu dokumentieren. Außerdem muss man natürlich beharrlich für den Frieden beten. Die Rolle der Kirche könne und müsse vor diesem Hintergrund darin bestehen, Beziehungen aufzubauen und zu ermöglichen, gerade angesichts der Tatsache, dass der christlichen Gemeinschaft trotz ihrer kleinen Zahlen großes Gewicht im öffentlichen Diskurs beigemessen werde. Dies sei wohl auch der Tatsache geschuldet, dass die Christen naturgemäß keiner einzigen Seite zuzuordnen seien, wenn nicht derjenigen der Leidenden, für die sie immer einstünden. Auch die Worte des Papstes würden auf allen Seiten mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen. Seiner Ansicht nach müsse jedoch ein ganz neuer Anfang gemacht werden, gibt der lateinische Patriarch zu bedenken. Wir müssen einen Punkt setzen und ganz von vorne beginnen, auf einer neuen und anderen Grundlage als in der Vergangenheit. In der Zwischenzeit denke ich, dass alles, was in diesen 6 Monaten geschehen ist, deutlich gezeigt hat, dass die Zwei-Staaten-Lösung unausweichlich ist. Es gibt keine Alternative zu den beiden Staaten, außer die Fortsetzung des Krieges. Aber die beiden Staaten müssen sich von innen heraus verändern. Sie müssen sich selbst neu überdenken. Die beiden Gesellschaften, die sich in den letzten Jahren radikal und schnell verändert haben, müssen den Mut aufbringen, ihre eigene Gesellschaft zu überdenken. Die Zeit nach dem Krieg werde sehr hart sein, so der Patriarch, angesichts der Zerstörungen im Gazastreifen. Der Wiederaufbau von Gaza wird Jahrzehnte dauern. Es gibt nichts mehr. Häuser, Straßen, Infrastruktur. Es wird eine enorme internationale Anstrengung erforderlich sein. Es ist unvorstellbar, dass die Menschen jahrelang in einem Zelt schlafen müssen. Aber ich glaube, dass ganz allgemein alles wieder neu aufgebaut werden muss. Nicht nur dort, sondern auch in Palästina und Israel. Immer wieder wurde das Interview durch den Lärm der israelischen Militärflugzeuge gestört, die auf ihrem Weg zur Confrontation Line im Norden über Jerusalem hinwegflogen. Ein eindringliches Memento der desolaten aktuellen Situation. Zwar sei es nicht Aufgabe der Kirche, eine politische Vermittlerrolle einzunehmen, doch könne sie dabei helfen, Beziehungen zu knüpfen und Verständnis füreinander erwachsen zu lassen, schließt Kardinal Pizzaballa. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Leben und Tod in Rafah, im Gazastreifen. Ein Baby einer getöteten Frau ist geboren. Das kleine Mädchen kam im Süden des Gazastreifens zur Welt, während ihre Mutter, ihr Vater und ihre kleine Schwester von israelischen Bomben getötet worden waren. Den Ärzten gelang es, das Baby durch einen Kaiserschnitt zu retten. Der Kustos des Heiligen Landes, Francesco Paton, sieht in der berührenden Geschichte die Kraft des Lebens, das weitergeht und über alle Formen des Todes siegen will.
Mi è venuta in mente tutta la forza della vita che continua e che desidera prevalere su ogni forma di morte.
Sabrin Juda wurde in den Trümmern geboren, in denen ihre gesamte Familie das Leben verlor. Ihre Mutter, Sabrin al-Sarkani, starb nur wenige Augenblicke, bevor die Ärzte mit einem Kaiserschnitt das Leben des kleinen Mädchens retten konnten. Im Mutterleib war es vor den Bomben geschützt, die am Samstagabend das Haus zerstörten, in das sich ihre Mutter zusammen mit ihrem Mann Shukri und der kleinen 3-jährigen Malak geflüchtet hatte. Mit 30 Wochen Tragezeit war das Baby zumindest theoretisch überlebensfähig, sodass die Ärzte im kuwaitischen Krankenhaus der Stadt keinen Augenblick zögerten, sie mit einem Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Für die Mutter, die im Sterben lag und deren Hirntätigkeit bereits ausgesetzt hatte, konnte unterdessen nichts mehr getan werden. Die Ärzte gaben der Neugeborenen den Namen ihrer Mutter. Auf dem Identifikationsband um das schmale Handgelenk war zu lesen: die Tochter der Märtyrerin Sabrin al-Sarkani. Der Gesundheitszustand des Babys sei nach wie vor kritisch, weil sie des Rechts beraubt worden sei, im Mutterschoß zu sein. Die Neugeborene, deren Fotos derzeit um die Welt gehen, ist nur eines der rund 20.000 Kinder, die der Krieg laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF zu Waisen gemacht hat. Doch gleichzeitig ist die Geburt des kleinen Mädchens auch ein Hoffnungszeichen. Derzeit noch im Brutkasten wird die Kleine bei günstigem Verlauf in einigen Wochen von überlebenden Familienangehörigen aufgenommen werden können. Die Hoffnung sei, dass dieses Kind, das inmitten des Todes geboren wurde, auch ein Zeichen des Lebens für den gesamten Gazastreifens und das gesamte Heilige Land sein wird, erklärte der Kustos des Heiligen Landes, der Franziskanerpater Francesco Patton.
Quella bambina che nasce in mezzo a un contesto di morte sia un segno anche di vita per tutta Gaza e per tutta la Terra Santa.
Ihm führe das Bild des Kindes, das von der toten Mutter geboren wurde, die Bedeutung eines Satzes aus der Ostersequenz vor Augen.
La frase della sequenza di Pasqua, morte e vita duello.
Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf. Auf der einen Seite der Tod, auf der anderen Seite aber die ganze Kraft des Lebens, die weitergeht und die über alle Formen des Todes siegen will.
La forza della vita che continua e che desidera prevalere su ogni forma di morte.
So der Kustos des Heiligen Landes, der Franziskaner Francesco Patton, im Interview mit uns. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Und wir machen weiter mit dem Thema Flüchtlinge und Migranten. Das wirft kein gutes Licht auf unser Land. So reagiert das katholische Hilfswerk CAFOT aus Großbritannien auf die Ruanda-Entscheidung im Parlament von Westminster.
Die Abgeordneten haben trotz wiederholten Einsprüchen aus dem Oberhaus entschieden, dass Asylsuchende systematisch nach Ruanda abgeschoben werden sollen. CAFOT ist enttäuscht, dass dieser Gesetzentwurf angenommen wurde. Und zwar in mehrfacher Hinsicht, sagt Neil Thorns von CAFOT im Interview mit uns. Erstens zeigt dieser Beschluss nicht die Fürsorge und das Mitgefühl, zu dem Papst Franziskus und andere uns auffordern, denjenigen zu helfen, die aus Konfliktlagen und Not fliehen. Es zeigt nicht das Mitgefühl, das man unserer Meinung nach Flüchtlingen und Migranten entgegenbringen sollte. Und zweitens werfe die Entscheidung auch kein gutes Licht auf uns als Land. Die meisten Menschen in unserem Land haben Flüchtlinge, die aus der Ukraine oder anderen Ländern kommen, willkommen geheißen. Darum glaube ich nicht, dass der Beschluss wirklich die Stimmung und die Lage des Landes widerspiegelt. Ich denke, dass das Bild verzerrt. Wir wissen doch, dass die große Mehrheit der Menschen, die vor Konflikten oder wirtschaftlicher Not und allem anderen fliehen, in ihre Nachbarländer fliehen und gar nicht nach Europa kommen. Es wäre also nicht richtig, wenn das Vereinigte Königreich seine Pflichten bei der Unterstützung solcher gefährdeter Menschen vernachlässigen würde. Das Gesetz, das am Dienstag im britischen Unterhaus verabschiedet wurde, soll dafür sorgen, dass alle Menschen, die ohne Genehmigung nach Großbritannien kommen, gen Ruanda abgeschoben werden. Dort wird ihr Asylantrag geprüft, aber selbst wenn sie als Asylanten anerkannt werden, bleibt ihnen der Weg nach Europa versperrt. Dass Ruanda ein sicheres Drittland ist, haben die Parlamentarier einfach so per Gesetz beschlossen. Der Londoner Ministerpräsident Rishi Sunak, dem noch in diesem Jahr eine Wahl ins Haus steht, behauptet, dass ein hartes Ruanda-Abschiebegesetz Migranten abschrecken wird. Es werde sie davon abbringen, sich überhaupt auf so eine gefährliche Reise in Richtung Europa einzulassen. Aber ob diese Rechnung aufgeht, da hat Thorns so seine Zweifel.
I can't say whether it's true. It seems unlikely. You know, if you are in a situation.
Mir kommt das unwahrscheinlich vor. Wissen Sie, wenn man in so einer Lage ist, dass man bereit ist, sein Leben auf diesen schrecklichen, unsicheren Booten zu riskieren, die oft nicht mal Rettungsringe dabei haben, dann kann ich nicht erkennen, dass diese Art von abstrakter Bedrohung für diese Menschen irgendwas verändern wird. Es ist außerdem einfach falsch, wenn man Menschen davon abhalten will, nach Großbritannien zu kommen. Ich denke, man bräuchte eine andere Einstellung. Man bräuchte legale, humanitäre Wege, die es den Menschen ermöglichen, zu kommen. Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und wir kehren zurück auf den Petersplatz. Die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, sind die Grundhaltungen, die das Leben der Christen kennzeichnen. Sie werden bei der Taufe empfangen und in der Beziehung zu Gott geliebt. So sei der Christ nie allein. Darauf hat Papst Franziskus in seiner Katechese an diesem Mittwoch bei seiner Generalaudienz hingewiesen.
Zu Beginn seiner Katechese forderte Papst Franziskus die Gläubigen auf dem Petersplatz auf, gemeinsam mit ihm die drei göttlichen Tugenden zu sagen.
La fede, la speranza e la carità. Diciamolo insieme.
Glaube, Hoffnung und Liebe. Sagen wir gemeinsam. Glaube, Hoffnung. Ach, ich kann nichts hören. Lauter. Glaube, Hoffnung und Liebe. Ja, das habt ihr gut gemacht.
Siete stati bravi.
Lobte der Papst die anwesenden Gläubigen. Diese drei göttlichen Tugenden, fuhr das Kirchenoberhaupt fort, ergänzten die vier Kardinaltugenden. Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung, die Teil einer vorchristlichen Weisheit sind. Das Risiko der Kardinaltugenden bestehe allerdings darin, Männer und Frauen zu motivieren, heldenhaft Gutes zu tun und dabei jedoch ganz allein und isoliert zu sein. Das Geschenk der christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, liege hingegen in der erfahrbaren Existenz des Heiligen Geistes. Der Christ ist nie allein. Auf dem Weg zur Fülle des Lebens, die zur Bestimmung eines jeden Menschen gehöre, genießt der Christ den besonderen Beistand des Heiligen Geistes, des Geistes Jesu, erklärte Franziskus. Die christlichen Tugenden bewahrten die Gläubigen davor, eingebildet und arrogant zu werden.
La superbia è un veleno potente.
Stolz sei ein starkes Gift. Ein Tropfen davon reicht aus, um ein ganzes, auf Güte ausgerichtetes Leben zu verderben. Ein Mensch kann einen Berg von guten Taten vollbracht haben, er kann Anerkennung und Lob geerntet haben, aber wenn er all das nur für sich selbst getan hat, um sich selbst zu erhöhen, kann er sich dann noch tugendhaft nennen?
Per se stesso, per esaltare se stessa, può dirsi ancora una persona virtuosa?
Fragte der Papst. Das Gute, erinnerte Franziskus, sei nicht nur ein Ziel, sondern auch ein Weg.
Il bene ha bisogno di tanta discrezione, di molta gentilezza.
Das Gute braucht viel Diskretion, viel Freundlichkeit. Besonders aber müsse das Gute von der lästigen Präsenz des Egos befreit werden. Denn wenn das Ich im Mittelpunkt stehe, sei alles ruiniert. Die göttlichen Tugenden seien eine große Hilfe dabei, nicht das Ego übernehmen zu lassen. Alle irren im Leben. Der Verstand ist nicht immer klar, der Wille nicht immer fest, die Leidenschaften sind nicht immer beherrscht, der Mut überwindet nicht immer die Angst. Doch wenn wir unsere Herzen dem Heiligen Geist öffnen, so der Papst, belebe er die göttlichen Tugenden in uns. Dann erweiche Gott unser verhärtetes Herz durch die Kraft des Geistes mit seiner Liebe. Für Radio Vatikan, Valerie Nusser.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie weitere Informationen, Nachrichten haben wollen, dann melden Sie sich doch kostenlos auf unserem neuen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch. Mehr dazu auf unserer Internetseite unter www.radiovatikan.de. Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.